Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich jetzt mal dahingestellt, ich habe den Eindruck, man steht hier anscheinend, ne? Wenn man predigt, oder? Ja, ist ja immer, wenn man wo hinkommt, wo man noch nicht war, so eine Herausforderung mit der Technik. Genau deswegen habe ich jetzt auch meinen Laptop da. Mein Name ist Marco Benkert, da vorne sitzt meine wunderbare Frau Julia. Und ich habe das Privileg, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und Gott hat mich dann so reingeführt, dass ich seit 2017 angefangen habe mit Paarberatung und Eheberatung. Genau, darüber hinaus würde ich mich durchaus als Evangelist bezeichnen. Was das bedeutet, dazu nachher vielleicht noch ein bisschen mehr. Jetzt versuchen wir mal, ob da was geht hier. Ja, genau, da seht ihr die Julia und mich. Und da seht ihr auch unsere Kinder auf dem anderen Bild am Auwaldsee, den Elias, die Tabitha und den Noah. Genau. Und wir reden heute über ein Thema, wenn man es überhaupt Thema nennen kann, Einheit. Ja. Was ist denn Einheit? Was denkt ihr? Was ist Einheit? Schwierig zu fassender Begriff. Und warum ist Einheit so wichtig? Wir schauen uns eine Stelle an im 1. Mose 11, da erfahren wir da einiges drüber. Es geht um den Turmbau zu Babel. Da sagt der Herr in 1. Mose 11, Vers 5 und 6, siehe, sie sind ein Volk, sie haben eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun und nun wird ihnen nichts verwehrt sein, was sie zu tun ersinnen. Einheit hat eine wahnsinnige Kraft. Wenn wir Menschen uns für eine Sache eins machen und stark machen, dann ist so richtig Power dahinter und dann ist Erfolg schon fast vorprogrammiert. Eine zweite Stelle, Jesus sagt in Markus Kapitel 3, Vers 24 und 25, und wenn ein Reich mit sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Ja? Wenn die Gemeinde hier in sich uneins ist, dann kann die Gemeinde nicht bestehen. Und wenn der weltweite Leib Christi in sich uneins ist, dann kann der Leib Christi nicht bestehen. Einheit ist zentral, absolut zentral. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16. Ich denke mal, jeder von euch kennt diesen Vers. Und ihr fragt jetzt natürlich vielleicht, Benkert, was hat denn das mit Einheit zu tun? Wie ihr gleich sehen werdet, hat es eine ganze Menge mit Einheit zu tun. Lasst uns mal springen in das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Da sagt Jesus, er spricht zum Vater und betet für seine Jünger, die anwesend sind und später auch für alle, die noch später an ihn glauben werden und sagt, ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus möchte, dass die Liebe, mit der der Vater ihn geliebt hat, in uns ist und Jesus in uns ist. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt keinen Bock mehr, mich irgendwie anzustrengen hier auf dieser Welt. Ich habe es lang genug versucht und habe gemerkt, da kommt nicht viel dabei raus. Aber Ich kenne jemand, der ist viel stärker als ich und dieser jemand lebt in mir. Wir lesen es im Kolosserbrief Kapitel 1. Christus in euch, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Und darauf hoffe ich, auf diese Hoffnung der Herrlichkeit in mir. Macht euch das mal klar. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist in dir. Und er wirkt durch dich. Was hast du folglich für Möglichkeiten, in dieser Welt zu wirken? Es steht genauso geschrieben, Gott wirkt mit der Kraft in uns, mit der Jesus von den Toten auferweckt hat. Macht euch das mal ein bisschen bewusst, was das bedeutet. Lest mal, was in Epheser 3, Vers 20 steht. Gott kann viel mehr bewirken, als wir beten oder auch nur denken können. Diese Grenzen, die wir in unserem Kopf haben, die wir gesteckt haben, die hat Gott nicht. Die hat Jesus nicht und das ist in uns. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn mich jemand liebt, sagt Jesus, dann wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen. Das heißt, Jesus und der Vater, sie werden zu ihm kommen. Was werden sie? Wohnung machen. In ihm, in dir, in mir. Wohnung machen. Der dreieinige Gott wohnt in uns. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja? Und jetzt stellt euch das mal bildlich vor. Ich habe euch das mal versucht, hier aufzumalen. Julia, bringst du mir mal bitte das Wasser? Ich hab leider einen krassen Männerschnupfen. Und als Paarberater weiß ich, dass so ein Männerschnupfen wirklich, ich sage euch nur, biblisches Ausmaß. Ja. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn liebt den Vater. Und es ist eine Einheit. Ja, wie sagt er denn am Anfang? Lasst uns Menschen machen. Ja, wenn Gott irgendwas tut, sind immer alle drei beteiligt. Und das kommt in uns hinein, in jeden von uns, wenn wir wiedergeboren werden. Ja, das ist in uns Menschen, ist das drin. Ob wir das wissen oder nicht, ist aber ein Riesenunterschied, glaube ich. Und jetzt sagt Jesus, wir springen wieder ins hohepriesterliche Gebet. Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Damit meint das seine Jünger. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in meinem Namen, die du mir gegeben hast. Warum? Damit sie eins seien, gleich wie wir. Ja? Jesu Wunsch ist es, dass wir Christen eins sind, gleich wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Ja. Wenn ich mir jetzt so die Gemeinde hier anschaue, dann stellt sich das Jesus so vor, dass jeder hat die volle Portion Gottes in sich und wir alle sind eins. Ja, ob wir hier in der Gemeinde in Pfaffenhofen sind oder wo auch immer, es soll eine Einheit darstellen. Und jetzt schaut euch mal an, jetzt gibt's diese Einheit zum Beispiel in Pfaffenhofen, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Da gibt's die FCG in Pfaffenhofen, da gibt's vielleicht noch eine Gemeinde, da gibt's vielleicht noch eine Gemeinde. Und Jesus wünscht sich, dass das alles eine Einheit ist. Es gibt eine Ortsgemeinde in Pfaffenhofen, in Gottes Sicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und genauso gibt es in Ingolstadt. Da gibt es vielleicht die City Church, da gibt es die FEG, da gibt es die Baptisten. Und Jesus wünscht sich genauso, dass das eine Einheit ist. Und er wünscht sich auch, dass das Gesamte eine Einheit ist. Egal, wo ich hinkomme, ich treffe nur Brüder und Schwestern. Ob das in der Brüdergemeinde ist, bei den Baptisten oder wo auch immer. Und das ist mir so wichtig geworden in den letzten Jahren. Diese Einheit ist so wichtig, weil sie dazu dient, den Auftrag Gottes auszuführen. Wir sehen hier so ein Bild, das soll ein bisschen so symbolisieren, den weltweiten Leib Christi. Und Paulus sagt, wenn ein Teil des Leibes irgendwo leidet auf der Welt, dann ist es für uns so, als würden wir selber leiden. Ja? Wenn einer sich freut, ist es genauso, als würden wir uns selber freuen. Deswegen sagt der mutmaßliche Schreiber des Epheserbriefs Paulus auch in Kapitel 4, ein Leib, ein Geist, eine Taufe, ein Herr über euch allen und in euch allen. Das sagt genau das, was ich euch gerade gesagt habe, ja? Und wenn ihr was über Einheit wissen wollt, dann lest Epheser Kapitel 4. Da stehen total interessante Sachen darüber drin. Und jetzt gehen wir nochmal ins hohepriesterliche Gebet. Ich bitte aber nicht nur für die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also uns. Und was wünscht er sich? Dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins sind. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es ist so eminent wichtig zu verstehen, warum diese Einheit so wichtig ist. Weil an dieser Einheit die Welt, die Jesus noch nicht kennt, erkennen wird, dass Gott den Vater, dass der Vater den Sohn Jesus Christus gesandt hat. Kurz darauf, zwei Verse später, sagt er das Gleiche nochmal. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit wir zu vollendeter Einheit gelangen. Und warum? Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst gleich, wie du mich liebst. Der Vater möchte, dass die Welt erkennt, dass jeder geliebt ist, dass der Vater jeden liebt. Und woran erkennen sie das? An unserer Einheit. An anderer Stelle heißt, ich glaube im 1. Johannes, an der Liebe untereinander werden sie sie erkennen. Erkennen, immer wenn in der Bibel steht erkennen, müsst ihr aufhorchen, ja? Erkennen ist ein Beziehungsbegriff. Erkennen geht von ich seh's bis hin zu Intimität, Sexualität. Erkennen ist ein absolut tiefer Beziehungsbegriff. Und der Vater wünscht sich, dass diese Welt den Sohn erkennt und die Liebe, die der Vater zur Welt hat. Diese Einheit des Leibes Christus hier in der Gemeinde in Pfaffenhofen in Ingolstadt auf der Welt dient einem Zweck. Und dieser Zweck ist ganz klar, Johannes 3,16. Ich werde euch jetzt drei Themenblöcke zeigen, die die Bibel aufzeigt, wie man Einheit bewahren kann. Die Einheit ist nämlich schon bewirkt durch den Heiligen Geist, wenn wir gleich lernen. Wir schauen uns diese drei Themen kurz an und dann werden wir in einem eine Tiefenbohrung machen. Das Band des Friedens aus Epheser Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. Ja, da steht, dass diese Einheit vom Geist gewirkt ist und dass wir sie bewahren sollen. Durch Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. Ach, wisst ihr, ihr Lieben, das sind Dinge, die habe ich alle voll drauf, ne? Ja, das ist so mir in Fleisch und Blut seit Jahrzehnten, ne? Ihr seht an diesen Dingen sofort, das können wir gar nicht. Das kann nur Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann gibt's den fünffältigen Dienst, das steht in Epheser ein paar Verse weiter. Apostel, Lehrer, Propheten, Hirten, Evangelisten, der fünffältige Dienst. Was macht ein Evangelist? Was denkt ihr? Unter anderem, das ist der meistverbreiteste Irrtum, der in der Christenheit entstanden ist, aus meiner Sicht. Wenn wir nämlich diese Stelle in Epheser 4, Vers fortfolgende lesen, steht da, diese fünf Dienste sind zu einem Zweck gegeben, und zwar, dass sie den Leib zurüsten. Ja? Jemand, wie nennt man jemanden, der das Evangelium verkündet? Christ. Ja, ganz einfach, Christ. Der macht das, was Jesus in Matthäus 28 und Markus Vers 16 gesagt hat. Er verkündet das Evangelium. Ein Evangelist hingegen rüstet die zu, die das Evangelium verkünden, damit sie diesen Auftrag erfüllen können. Ja, ja, das Evangelium, das verkünden ja die Evangelisten. Das stimmt einfach nicht. Das ist nie Jesu Wille gewesen und wird es auch nie sein. Es ist unser Auftrag aller, das Evangelium zu verkünden, und zwar jeden Tag aufs Neue. Und dann haben wir die vier Säulen der Gemeinde aus Apostelgeschichte 2. Brotbrechen, wir haben das heute gemacht. Lehre, da sind wir gerade auch dabei. Gemeinschaft und Gebet. Ja? Und bei diesen Dingen möchte ich jetzt mit euch eine kleine Tiefenbohrung machen. Und sie blieben beständig in was? In der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Apostelgeschichte 2, 42, ja. Und was passiert dadurch? Die Menge der Gläubigen war was? Ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Ja. Diese vier Säulen der Gemeinde sind so wichtig, weil sie die Einheit schützen und bewahren. Lehre, links oben, ich sitze zu Jesu Füßen wie Maria. Nicht wie Martha, sondern wie Maria, und lausche, was Jesus sagt. Und das soll nicht von ihr genommen werden, hat Jesus gesagt. Sie hat erkannt, was wichtig ist, was bedeutend ist. Gemeinschaft rechts oben. Der Christus in mir begegnet dem Christus in dir. Brotbrechen, ja, kommen wir gleich noch dazu. Und natürlich auch das Gebet, wo wir uns eins machen im Geist für eine Sache. Lehre, Hebräer 12, um was geht's in der Lehre? So lasst uns nun ablegen alle Last und die Sünde und mit Ausdauer laufen in dem Kampf, in dem wir hinschauen, auf wen? Auf unsere Probleme? Auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es geht bei der Lehre in erster Linie darum, dass wir auf Jesus schauen, und der Hebräerbrief sagt uns auch, auf was wir schauen können, ne? Der, um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Ja? Schau auf Jesus. Schau auf Jesus am Kreuz. Er hing da nackt. Er hat alle Schande auf sich genommen, die eigentlich uns hätte treffen müssen. Er hat bezahlt am Kreuz. Und genauso kannst du schauen auf Jesus, der jetzt zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Und wenn du in Christus bist und Christus in dir ist, dann bist du, wie Paulus es sagt, mitversetzt in die himmlischen Welten. Wo musst du hinschauen, wenn du den Vater sehen willst? Wenn Jesus zur Rechten Gottes sitzt? Also ich würde nach links oben schauen. Ja, mal ganz praktisch. Ne? Solche Gedanken mache ich mir, wenn ich zu viel Zeit habe, ne? Lehre, so wichtig, schau auf Jesus. Brotbrechen. Wir schauen auf wen? Auf Jesus, und zwar auf das, was er für uns getan hat. Der Tausch am Kreuz. Er wurde für uns zum Fluch, damit wir Segen haben. Er wurde verwundet, damit wir Heilung haben, und so weiter und so fort. Ja? Er wurde zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Amen. Wir verkünden seinen Tod, wie der Klaus gerade vorgelesen hat. Und es geht natürlich auch darum, Jesus in sich aufzunehmen. Denn Jesus hat nicht gesagt, das steht sinnbildlich für mein Blut und für mein Leib, sondern hat gesagt, das ist mein Blut und mein Leib. Ja? Macht euch das mal bewusst. Es ist kein sinnbildliches Geschichte, die wir hier machen. Er hat gesagt, das ist mein Blut und mein Leib. Und das kann ich nicht wegdiskutieren, wenn ich mir die Begriffe anschaue im Griechischen. Und ich möchte euch stark ermutigen, mal in der Apostelgeschichte zu schauen, wie oft die das Abendmahl gefeiert haben, ja? Haben die das 4-mal die Woche gefeiert? Ne? Täglich. Sie waren täglich im Tempel, lesen wir gerade noch. Und wir Christen erdreisten uns, sagen, ja, das machen wir einmal im Monat, weil es auch organisatorisch zu viel. Bin da seit Jahren mit unserer Gemeindeleitung drüber im Gespräch, weil ich es für ein totales Fehlverhalten halte. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Wenn die das in der Apostelgeschichte täglich gemacht haben, dann ist eher die Frage, in welchem Rahmen machen wir das? Aber mit Sicherheit nicht, dass wir es einmal im Monat machen, ja. Ich glaube, dass wir hier uns wirklich was Großes entgehen lassen. Und da möchte ich euch wirklich dazu ermutigen, mal zu schauen, wie ihr das mehr in den Alltag integrieren könnt. In den Hauskreisen beispielsweise, ja, im täglichen, in der Familienandacht mit der Familie, whatever. Gebet, Lobpreis. Sie waren einmütig täglich beieinander im Tempel, ne, haben wir gerade drüber gesprochen, brachen das Brot hier, nämlich im Tempel und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Ich muss euch nicht erklären, wie wichtig Lobpreis ist, oder? Da gehen wir jetzt einfach mal drüber. Ja? Gebet. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Denn dies ist gut vor Gott und dann kommt's. Welcher will, dass alle gerettet werden? Auch hier geht's wieder um Johannes 3,16. Gott will, dass alle gerettet werden und das ist auch ein wesentliches Gebetsanliegen. Überlegen wir doch mal, wann habe ich das letzte Mal schlecht gedacht über einen Politiker in unserem Land? Also ich weiß nicht, ob das schon 5 Minuten her ist bei mir, ne? Ja, aber wann habe ich das letzte Mal gebetet für einen Politiker in unserem Land? Wenn wir die Regierung nicht stark machen, wird sie so schwach bleiben, wie sie jetzt ist. Es ist unser Job. Ja? Und wir können das, weil Jesus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gebet. Gemeinschaft. Da werden wir jetzt noch eine kleine Tiefenbohrung machen. Was ist denn Gemeinschaft? Wie findet denn die statt? Ist das hier auch Gemeinschaft, was wir gerade machen? Ich glaube auch irgendwie, ne? Das kann beim Kaffee trinken sein, das kann beim Fußballspielen sein, das kann, ja, bei vielen Dingen sein, ne? Und ich habe mir eine Frage gestellt. In wessen Gemeinschaft fühle ich mich wohl? In wessen Gemeinschaft fühlst du dich wohl? Und was genau ist es, was das ausmacht? Was löst dieses Wohlgefühl aus? Überleg mal, welche Person dir in den Sinn kommt, in dessen Gemeinschaft du dich wohlfühlst. Willst du, will ich vielleicht auch so ein Mensch für andere sein? Ich habe jetzt ein paar ganz praktische Beispiele für euch mitgebracht, ja, weil ich bin ja so ein bisschen in dieser Paarberatungsszene drin und ich kriege da so ein bisschen was mit, ja, also wie Ehepaare sich so verhalten. Und das kann man sehr gut übertragen. Ganz wichtiger Punkt, Beispiel, du bist anderer Meinung als jemand anders, als dein Ehepartner, als jemand anders in der Gemeinde. Und du weißt es natürlich richtig. Ich mag dich ermutigen, die Frage zu stellen, willst du Beziehung haben oder willst du Recht haben? Nochmal, willst du Beziehung haben oder willst du Recht haben? Um was geht's Jesus? Was findet am Baum des Lebens statt? Rechthaberei oder Beziehung? Ja. Du musst dir, wenn du Recht haben willst, weißt du ganz sicher, ich bin am falschen Baum. Ich muss wieder an den Baum des Lebens, ich muss weg von dem Baum der Erkenntnis. Ja, Rechthaberei hat noch niemand von uns weitergebracht und trotzdem denke ich, muss immer Recht haben, ja. War tief in mir verankert und ich arbeite daran, ja. Oh. Und Jakobus, der Bruder des Herrn, gibt uns da ein gutes Mittel dazu in Jakobus 1, Vers 19 und sagt, einfach mal Gosch halte. Ja? Hör zu, anstatt zu reden. Frag mal nach, was bewegt den anderen dazu? Wie kommt er zu dieser Meinung? Was hat er vielleicht erlebt? Du wirst den anderen besser kennenlernen und du wirst nachher seine glasklare Logik hinter seiner Meinung verstehen, warum er so denkt, warum er diese Meinung hat. Ach, noch so ein Beispiel. Jemand ist so ganz anders als du. Du bist vielleicht so ein Introvertierter und dann kommt so ein Typ, der quatscht die ganze Zeit und zieht die Aufmerksamkeit auf sich, ja? Ach, ja? Schaffen wir es, einander sein zu lassen? Ich bete da jeden Tag dafür, für unsere Familie, dass wir es schaffen, einander sein zu lassen. Denn Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn du jemanden verurteilst, bloß weil er anders ist als du, hat nicht der das Problem und der ist auch nicht das Problem, sondern du hast das Problem, weil du ihn gerichtet hast und dann wirst auch du in gewisser Weise gerichtet und wirst eng. Versuchen wir einander sein zu lassen. Und jetzt kommt's, ne? Jemand anders, der tut einfach andere Sünden als du. Ja? Der macht einfach andere Fehler wie du, ja? Du bist vielleicht einfach nur stolz, das sieht niemand. Und jemand anders, der raucht vielleicht, oder der ist Alkoholiker, oder was auch immer. Oh, ich sag's euch. Ja? Und wir richten in erster Linie ja immer die Dinge, die wir sehen. Und wie sagt die Bibel so schön? Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Aber wo schaut Gott hin? Der schaut da rein. Was ist da drin? Meine Herren, wenn ihr wüsstet, wie das manchmal in mir aussieht, ich würde jetzt nicht hier stehen. Ja? Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst, bloß weil ein anderer andere Sünden tut wie du. Wir sind alle im gleichen Boot und keiner ist wirklich besser. Ja, das heißt nicht, dass wir uns nicht auf Sünden hinweisen sollen. So, das ist ein ganz anderes Thema. Es geht darum, was passiert in dir? Richtest du den anderen? Überhebst du dich über den anderen? Ich bin besser. Ich bin besser, ja. Darum geht's letztlich. Und das, Gesundheit, ist ja genau das Problem, das auch Satan letztlich zum Fall gebracht hat, ja. Warum er rausgeschmissen wurde. Er hat sich erhöht. Was mir dabei hilft ist, ihr kennt diese Identität in Christus, die wir alle haben, ja? Ich bin geliebt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin wertvoll, ja? Und jetzt schau dir mal den Klaus an, der sitzt da in der ersten Reihe. Das gilt nämlich nicht nur für mich und für dich, das gilt auch für den Klaus. Versteht ihr? Und wenn du mit jemandem Schwierigkeiten hast, dann mach dir das bewusst, dass der andere von Gott genauso geliebt ist und dass er genauso gerechtfertigt ist. Wenn der andere genauso gerechtfertigt ist, was hast du denn und ich denn für ein Recht, den zu verurteilen? Wenn Gott ihn schon gerecht gesprochen hat, ja? Da bleibt nichts übrig. Da bleibt einfach nichts. Du kannst ihn nicht verurteilen, wenn Gott ihn gerecht spricht. Wenn Gott sagt, er ist gerecht gesprochen, dann gilt es, egal was du sagst. Und das Problem ist nicht bei dem, das Problem ist bei uns, bei dem, der ihn verurteilt. Ne? Und wir schauen ja immer so gern auf das Negative, ne? So die deutsche Mentalität, was ist falsch, was muss abgestellt werden, ne? finde den Fehler, ich merze ihn aus. Kleines Wortspiel, ja. Auf was schaust du bei den anderen? Schaust du auf das, was der andere gut kann, wie es in Philipper 4, Vers 8 steht? Schau auf das, was ehrbar ist, was erwähnenswert ist. Und dann sagst doch mal der Person, sag, hey, ich finde, das kannst du total gut, da sehe ich eine Stärke bei dir. Dass der manche Dinge nicht so gut kann, das weiß der doch selber. Das haben ihm schon tausende andere gesagt. Aber du machst den Unterschied, wenn du ihm sagst, was er gut kann. Und das wird uns aufbauen. Ja, und das wird unsere Einheit stärken. Und für mich ein wirklich wichtiger Punkt, den ich in den letzten Monaten wieder neu für mich auch erkannt habe, nachdem mir das auch jemand gesagt hat, der zufällig jetzt hier im Raum sitzt. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jakobus 5, Vers 16. Gott hat da über Monate an mir gewirkt und ich habe dann selber damit angefangen und habe mir jemand gesucht, dem ich vertraue und habe gesagt, dir will ich in Zukunft meine Sünden bekennen, ja? Und ich kann euch ermutigen, es macht frei. Es macht euch sowas von frei. Und das Coole ist, wenn du transparent bist und anderen deinen Sünden bekennst, werden die auch ermutigt, das zu tun. Und da entsteht ein totales Vertrauen, ja? Da entsteht einfach Vertrauen und es ist so wichtig für Einheit. Bekennt einander die Übertretungen. Das heißt nicht, dass ihr ein übersteigertes Sündenbewusstsein habt, ja? Weil Gott denkt nicht mehr an eure Sünden. Er hat sie bereits ins tiefste Meer geworfen. Ihr seid gereinigt. 1. Johannes Kapitel 1 spricht, wenn man sich die griechischen Worte anschaut, davon, dass uns das Blut Christi permanent reinigt von aller Sünde. Ja, alles was ist, alles was jetzt ist, oder beziehungsweise, Entschuldigung, alles was war, alles was ist und alles was noch kommen wird an Sünde. Tiefstes Meer. Aber manchmal klammert sich der Teufel da so dran und wenn du dann anfängst und bekennst diese Sünde, push, wird diese Luftblase aufgelöst, ja? Ein Punkt noch. Jetzt gibt's da so Leute, die tun was oder die sagen was und es löst in dir ungute, negative Gefühle aus. Kennt es jemand von euch? Bestimmt nicht, oder? Noch nie erlebt, ne? Ja, denke ich mir. Geht mir ganz genauso. Und jetzt möchte ich euch da einfach ermutigen, lasst dieses Gefühl mal zu, ohne dem anderen gleich eine Keule drüber zu ziehen, ja? Weil der Zorn des Mannes tut nicht den Willen Gottes, lesen wir in Sprüche, ja? Und überleg dir dann, was genau willst du von dem anderen? Versuche eine konkrete Bitte, einen konkreten Wunsch zu formulieren. Das nennt man die sogenannte VW-Regel. Weil Vorwürfe sind in der Regel verunglückte Wünsche. Mein Sohn, der Elias, der ist zum Beispiel dann zuständig bei uns im Haus für den Mülldienst. Nun komme ich nachts um 11 ins Haus, wollte eigentlich nur noch ins Bett und sehe, der Müll quillt über. Ich kann schon gar nicht mehr reinschmeißen, was ich jetzt noch reinschmeißen wollte. Jetzt könnte ich ja wutentbrannt in sein Zimmer laufen, sagen, Elias, hast schon wieder den Müll nicht raus und so eine Scheiße, ja? Entschuldigung. Ich könnte aber auch überlegen, was will ich denn von ihm? Und dann könnte ich am nächsten Tag vielleicht sagen oder ihm eine WhatsApp schreiben und sagen, du Elias, könntest du bitte den Müll leeren? Und könntest du auch bitte darauf achten, dass er abend geleert ist? Ja, Wunsch bitte so konkret wie möglich. Das ist ein absoluter Gamechanger, ich sag's euch. Ja, wenn du wegkommst von deinen Vorwürfen, von das ist scheiße, hinzu, ich wünsche mir von dir das und das. Es ist wirklich eine andere Welt. Ja, versucht's mal in der Kindererziehung. Die Kinder sind gerade nicht da, ist gut so. Überlegt euch in der Kindererziehung, was genau wünsche ich mir von meinem Kind und formuliert mal diese Bitten. Das war bei mir, ja. Ich habe noch ein paar konkrete To-Dos für euch mitgebracht, ja. So quasi als Summary. Bitte, bitte, bitte überlegt euch die Frequenz, wie ihr Abendmahl feiern wollt. Sowohl im Gottesdienst als auch in den Hauskreisen, ja? Und feiert gemeinsam. Jesus ist so gut. Ja, Jesus ist so wunderbar und wir dürfen zusammen essen, zusammen spielen, zusammen feiern. Stärkt eure Gemeinschaft wirklich dadurch, dass ihr zusammen feiert. Und bitte stärkt diesen weltweiten Ein-Leib-Gedanke. Der da drüben in die andere Gemeinde geht und die andere Gemeinde da drüben, ja, die machen Dinge anders. Und vielleicht hast du auch eine andere Meinung über andere Dinge. So what? Er ist dein Bruder, er ist deine Schwester. Und die sind nicht besser und nicht schlechter als du, ja? Und wir sind weltweit eins. Und bitte betet für diese Einheit. Betet für Demut, betet für Seinlassen, für Liebe. Ich bete jeden Tag dafür, dass wir diesen Geist, diesen beständigen, demütigen Geist bekommen. Weil ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab den nicht. Jedenfalls nicht gebunkert, ja? Und stärkt diesen vielfältigen Dienst, insbesondere was Evangelisation angeht. Ich sehe mich hier als Evangelist in der Deutschland-Inland-Mission. Wir kennen vielleicht aus der Vergangenheit nur die China-Inland-Mission, ja? Aber was wir brauchen, ist eine Deutschland-Inland-Mission. Wir brauchen nicht rauszugehen in die Welt. Gut, wenn wir das machen, kein Thema. Albanien, super Thema. Weiß ich, dass in einem Gefängnis wurde jetzt ein Gläubiger getauft, weil der Direktor auch gläubig ist und es wurde im albanischen Fernsehen ausgestrahlt. Ja, hat mir letzte Woche ein Bruder erzählt, der sich in Albanien engagiert, ja. Wie cool ist das denn? Aber da müssen wir gar nicht hin. Wir haben die doch hier im Land. Und jetzt ein paar konkrete To-Dos. Für dich und mich. Bete, dass du andere sein lassen kannst, liebst und demütig bist. Dafür kann man wirklich beten und überleg dir mal, ob das dem Willen Gottes entspricht. Und ob Gott dieses Gebet erfüllen würde. Und frag dich immer wieder, liebe ich und bin ich auf Beziehung aus? Oder will ich Recht haben? Ja, will ich Recht haben oder bin ich auf Beziehung aus? Und was geht's mir? Äußere konkrete Bitten statt Vorwürfe und bekenne deine Sünden einer vertrauten Person. Damit die Welt erkenne, dass der Vater den Sohn gesandt hat und dass der Vater die Welt liebt. Damit die Leute zum Glauben an Jesus Christus kommen. Amen.